werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Folge 10 haben wir schon. Das ist ja schon das erste kleine Jubiläum. Höchste Zeit, mal wieder 1000 Dank an euch zu sagen. Das ist echt überragend, wie ihr uns hier antreibt. Erstmal, indem ihr diesen Podcast einfach hört in großer Zahl und uns auch immer wieder ja, liebe Nachrichten schreibt, tolles Feedback gebt. Das hilft uns sehr zu wachsen, weiterzumachen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, bin Kommentator für Fußball und Handball bei Sky und Host dieses Podcasts. Es war ja höchste Zeit, dass ich es jetzt endlich mal nach Berlin schaffe. Da sind ja so viele deutsche Nationalspieler, so viele spannende Typen. Ich werde sicher nochmal nach Berlin zurückkehren. Den Anfang hat jetzt mal Paul Drucks gemacht, der ja schon in vielerlei Hinsicht raussticht. Ein überragender Handballer, ein verdammt netter Kerl. Das wusste ich auch schon vor dem Podcast, aber das hat sich jetzt nochmal bestätigt. Ich hatte echt eine Menge Spaß in diesem Gespräch. Ich glaube, Paul, ja, der war mit Anfang 20 schon Leistungsträger bei den Füchsen, bei einem Top-Team der Handball-Bundesliga. Er war mit spätestens Mitte 20 dann eine der Säulen der Nationalmannschaft. Seine Rolle wird wahrscheinlich eher noch größer werden in den nächsten Jahren. Also der Name Paul Drucks wird im deutschen Handball noch eine Menge Geschichte schreiben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht reicht es ja irgendwann sogar zum Welthandballer. Das habe ich ihn gleich mal zum Einstieg gefragt. Da ist er sich noch nicht ganz so sicher, aber hört ihr ja gleich, was er dazu sagt. Ich glaube, für viele junge Handballer, die hier zuhören, wird spannend zu sein, was er über seine Verletzungen sagt. Paul hat viele schwere Verletzungen gehabt, Knie, Schulter, wie man sich da zurückkämpft, wie man dranbleiben kann. Da gibt er, finde ich, echt tolle Einblicke, wo jeder was für sich mitnehmen kann, der vielleicht auch mal so eine schwere Zeit durchstreitet. Und so ein kleines Highlight, einen Cliffhanger muss man ja immer machen. Was glaubt ihr, wer ist der Michael Jordan des Handballs? Das ist einer, zu dem Paul Drucks in jungen Jahren sehr aufgeschaut hat. Ich verrate euch den Namen natürlich jetzt noch nicht. Da müsst ihr fleißig diese 10. Folge von Hand aufs Herz hören. Die lohnt sich sowieso. Viel Spaß mit Paul Drucks. Ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast heute noch einen Artikel durchgelesen. Und da wurde mein heutiger Gast als die Zukunft des deutschen Handballs beschrieben. Paul Drucks. Wie klingt das in deinen Ohren?
Ja, grüß dich erstmal und alle da draußen. Klingt gut, ist aber glaube ich, auch nur ein Teil. Also ich bin ja auch nur ein Teil der Mannschaft und versuche mein Bestes immer zu geben. Und auch vor allem, wenn es für Deutschland geht, immer das Beste zu geben.
Aber der Kretsche sagt zum Beispiel immer, wenn den Karabatic nicht die Franzosen gehabt hätten, sondern wir, dann hätten wir diese ganzen Titel gewonnen, die Frankreich in den letzten Jahren gewonnen hat. Also natürlich bist du nur ein Teil der Mannschaft, aber am Ende im Handball ist es doch so, dass es oft auf einen ankommt. Und traust du dir zu, irgendwann mal in den nächsten Jahren so ein Karabatic zu sein, wo man sagt, dem können wir immer den Ball geben und alles anvertrauen, wenn es drauf ankommt?
Auf jeden Fall, es kommt, glaube ich, schon vor allem in den ganz wichtigen Spielen darauf an, dass dann einer das Heft in die Hand nimmt. Und man hat das ja auch gesehen, als wir zum Beispiel gegen die Norweger gespielt haben im Halbfinale. Mhm. Sargosen hat ja wirklich das ganze Spiel über fast jede Entscheidung getroffen, ja. und leider zumeist auch richtig.
Ja. leider, aus deutscher Sicht auf jeden Fall.
Ja. Und ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Hatte in der Vergangenheit immer ein bisschen zu kämpfen, wurde immer ein bisschen zurückgeworfen durch Verletzungen. Mhm. Bin jetzt gerade wieder, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und aber bis dahin ist es ein weiter Weg, wie gesagt. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft zeichnet sich ja auch durch die enorme Breite aus.
Da habe ich dir jetzt einen schönen Einstieg hingelegt.
Ne? Danke.
Gleich mal was ganz Einfaches zum Start. Wir fangen noch mal ein bisschen einfacher an. Gestern habt ihr ja ein super Spiel gemacht. Ich würde mal einfach behaupten, du darfst mir gern widersprechen, aber ich glaube, das Beste im Jahr 2019 in der Liga gegen die Eulen Ludwigshafen, 32-20 gewonnen, war das endlich mal ein Spiel, was man als Füchse-Spieler in diesem Jahr auch genießen konnte, weil es nicht ein ständiges Auf und Ab und Hin und Her war?
Auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, unserer Favoritenrolle ganz gut gerecht geworden. Haben von Anfang an gezeigt, dass das für Ludwigshafen nichts zu holen war und haben ja, auch endlich mal geschafft, dann einen Vorsprung mit in die Halbzeit zu nehmen und den dann auch noch ein bisschen auszubauen in der zweiten Halbzeit, was uns in den letzten Spielen immer schwer gefallen ist. Da hatten wir dann immer so eine Einbrüche, vor allem in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und das tat jetzt auch im Hinblick auf das Final Four am Wochenende ganz gut, dass wir da auch ein bisschen wechseln konnten und ja, das Spiel genießen konnten.
Kannst du es erklären, warum das gestern mal anders lief als in den bisherigen Spielen 2019?
Schwer zu sagen. Also wir haben auch in den Spielen davor teilweise wirklich gute Phasen gehabt und sind dann immer wieder in so eine kleinen Löcher gefallen, haben uns das Leben oft selbst schwer gemacht. Gestern, glaube ich, hat vieles gestimmt. Die Abwehr war super. Silvio hat hinten gut gehalten. Und ja, zu Hause spielt sich das dann vielleicht auch immer noch ein bisschen einfacher. Mhm. Ja, aber warum das dieses, also vor allem in der Rückrunde so wellenartig ist, das fragen wir uns natürlich alle. Mit Absicht machen wir das sicherlich nicht, aber ja, manchmal hat man so eine Phasen und da haben wir uns gestern versucht, mit einem klaren Matchplan wieder rauszukämpfen und das hat gut funktioniert.
Minden, Stuttgart waren so Beispiele, wo man sagen würde, die sind zwar jetzt von der Qualität, auch wenn man auf die Tabelle schaut, ein bisschen über den Eulen, aber in solchen Spielen habt ihr euch sehr schwer getan. Andererseits, ihr hattet zweimal Kiel in der Nähe einer Niederlage, sowohl in der Liga als auch am Pokal. Warum seid ihr 2019 so unfassbar schwer greifbar? Es scheint alles möglich, positiv wie negativ.
Ja, das ist ja das Komische. Wir spielen dann gegen solche Top-Mannschaften gar nicht so schlecht. Also wirklich gegen Kiel haben wir zwei gute Spiele hingelegt. Leider nichts geholt, aber trotzdem gut gespielt. Und dann ja, steht man auf einmal in Stuttgart am Rande einer Niederlage. Natürlich nichts gegen Stuttgart. Die haben auch ihre Qualität und vor allem zu Hause haben sie auch schon ein paar Überraschungen hingelegt. Aber das Spiel müssen wir ja auch einfach deutlicher gewinnen. Mhm. Und auch nicht so glücklich zum Schluss. Und warum das so ist, ich glaube, bei vielen ist das eine Kopfsache. Es sind viele Spiele gewesen dieses Jahr. Viele waren auch bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil in der Hinrunde haben wir wirklich gut gespielt. Mhm. Hatten auch über die ganze Saison einfach zu viele verletzte Spieler, dass wir gar nicht in so einen richtigen Tritt gekommen sind. Mussten immer aushelfen. Das ist ja auch so ein kleiner Teufelskreis. Wenn du dann zu viel spielst, dann überspielt man sich manchmal, dann ist man platt. Ja. Dann durch den europäischen Wettbewerb, die vielen Reisen. Ich glaube, das kam dann auch so ein bisschen dazu. Und ja, da haben wir einfach viel zu viele Wellen gehabt. Und das war das, was uns im letzten Jahr eigentlich so stark gemacht hatte, dass wir da konstant, vor allem gegen die Mannschaften, die dann unter uns gestanden haben, eigentlich immer unsere Punkte geholt haben. Und das hat uns dann auch den guten Tabellenplatz letztes Jahr beschwert und dieses Jahr tun wir uns da einfach ein bisschen schwerer.
Fabi Wiede hat mir gestern auch gesagt, der spielt ja extrem viel, dadurch, dass auf halb rechts die gleichwertigen Alternativen fehlen. So vom Körper ist gar nicht so wild, aber dass der Kopf einfach langsam am Ende ist. Geht dir das auch so?
Ja, es ist, wie gesagt, eine extrem, extrem lange Saison. Und vor allem finde ich durch die Weltmeisterschaft, die ja vor allem emotional und vom Kopf her super intensiv war, einfach durch diese ganzen Erlebnisse, was man da mitnehmen konnte. Ja, glaube ich, zehren jetzt alle so ein bisschen an ihren Kräften und sehen sich dann auch der Sommerpause entgegen. Wir haben noch das Highlight jetzt am Wochenende, für das wir uns auf jeden Fall nochmal richtig motivieren müssen und da alles reinlegen müssen. Und dann haben wir auch nochmal noch drei Bundesligaspiele, in denen wir ja hoffentlich auch nochmal ein paar Punkte sammeln, weil für uns geht es ja auch nochmal um die europäische Klasse nächstes Jahr.
Ja.
Also es ist nicht einfach, aber ich glaube, alle sind froh, wenn dann irgendwann Mitte Juni ist.
Das glaube ich. Lass gerne vorausschauen, ein bisschen auf das EHF Cup Final Four in Kiel. Ihr spielt das Halbfinale gegen Porto, wo, muss ich ehrlich zugeben, ich vor der Saison so gedacht hätte, Porto, ja gut, die kenne ich aus dem Fußball, da sind die ganz gut, Handball, weiß nicht. Die gehen dann ungeschlagen durch ihre Gruppe, haben davor schon mal Magdeburg rausgehauen. Ist scheinbar doch keine Laufkundschaft, die Portugiesen.
Nee, auf keinen Fall. Und wir haben in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal gegen die gespielt und haben uns vor allem in Porto immer sehr schwer getan. Von daher hat mich...
Bist du froh, dass ihr nicht hin müsst?
Ja, auf jeden Fall. Von daher hat mich das Ergebnis von Magdeburg schon ein bisschen überrascht. Aber ich wusste, dass sie schon unangenehm zu spielen sind und vor allem auch eine Heimstärke haben. Mhm. Ist, glaube ich, eine Mannschaft, die vor allem über Athletik kommt. Viele Spieler kennt man jetzt nicht so unbedingt, aber die haben schon ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Die spielen guten Handball und kommen viel über Emotionen, über Athletik und das wird keine einfache Aufgabe am Freitag.
Aber gewinnen müsst ihr das, oder?
Wollen wir auf jeden Fall.
Dann, es gäbe ein mögliches Finale gegen Kiel, die gegen Holstebro ran müssen im Halbfinale. Kiel klingt jetzt so nicht unbedingt als der Wunschgegner. In Kiel dann auch noch die zu schlagen, ist verdammt schwer. Andererseits, in Magdeburg letztes Jahr habt ihr es gepackt. In fremder Halle dort den Titel noch zu entreißen.
Ja, da war Magdeburg aber auch nicht im Finale. Und ich glaube, der THW wird sich das Halbfinale auf jeden Fall nicht nehmen lassen, so wie sie gerade auch vor allem jetzt gestern gegen Flensburg gespielt haben, sehr, sehr stark. Aber das ist ein Spiel, da ist alles möglich. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Da war auch die ganze Halle gegen uns. Und wir haben es trotzdem gepackt. Und das ist ein Wochenende, wo wirklich viel möglich ist. Und da muss man einfach reingehen und 60 Minuten alles geben. Also
ERF-Pokal, wie hoch hängt der so? Du hast ihn ja jetzt schon einmal gewonnen. Ich meine, das ganz große Ding ist natürlich, zweimal hast du ihn schon gewonnen. Oh, okay. Mhm. Was habe ich jetzt vergessen? Ihr habt ihn
hier in Berlin haben wir den auch mal gewonnen. Wir hatten.
Ich hatte jetzt nur noch zweimal hatte ihn Göppingen davor.
Ja, da waren wir im Finale, gewonnen, da haben wir dann gegen Göppingen leider sehr hoch verloren.
Okay.
Von daher, das ist jetzt, glaube ich, mein viertes Final Four im ERF-Pokal. Und deine Frage war?
Wie hoch hängt dieser Wettbewerb so? Ich meine, die Champions League ist das ganz große Ding, aber ja, wie stolz ist man da, sich den draufschreiben zu können?
Also wir waren sehr, sehr stolz letztes Jahr und haben das gebührend gefeiert. Und ich glaube, da darf man auch stolz drauf sein, weil da alle Mannschaften schon ihre Qualität haben. Und vor allem so eine Auswärtsspiele in Tatabánya oder so, das ist wirklich ganz, ganz schwer. Auch nicht immer die ganz große Bühne, man spielt manchmal in Hallen, wo man auch nicht dachte, dass das im ERF-Cup so ist, aber das ist manchmal so. Und,
wie meinst du? Also, weil
da, nicht wo so da nicht so viel los ist, die Bedingungen jetzt vielleicht nicht so ist, wie man es aus der Champions League kennt.
Ja, also eher so eine Schulsporthalle quasi dann, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ab und zu. Man hat manchmal Auswärtsfahrten, die wirklich sehr, sehr unangenehm sind mit der Reiserei, weil man da schwer hinkommt. Das macht es, glaube ich, auch so besonders, diesen ERF-Pokal. Und ich glaube schon, dass der seine Wertigkeit hat. Also da sind jetzt vor allem im Final Four schon vier Mannschaften, die alle sehr, sehr gut Handball spielen können. Also
ja. Ihr habt euch ja intern sicher einen Plan gemacht. Wie gelingt denn die Qualifikation für nächstes Jahr ERF Cup? Gewinnt ihr das Ding in Kiel oder werdet ihr Fünfter oder eventuell reicht ja auch der sechste Platz in der Liga?
Also mir wäre natürlich am liebsten, wenn wir am Samstag als Sieger vom Platz gehen würden im Finale. Das wäre ja die einfachste Qualifikation, direkt sich zu
qualifizieren. Das ist einfach.
Nein, vom Rechnen her. Ja, vom Rechnen her, natürlich.
Muss man nur zwei Spiele gewinnen.
Genau. Und sonst müssen wir auf jeden Fall versuchen, in den letzten Ligaspielen möglichst noch mindestens 4 Punkte zu holen. Was auch nicht ganz einfach ist. Wir spielen zu Hause noch gegen die Löwen, auswärts in Flensburg.
Das ist sehr schwer.
Die jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Druck haben nach dem Spiel gestern. Und dann nochmal zu Hause gegen Wetzlar, also das sind auch drei schwere Spiele. Aber wir wollen ja trotzdem nochmal angreifen.
Also Kiel gegen Flensburg gestern sehen können, 2018 für Kiel?
Ja, also ich habe die erste Halbzeit fast komplett gesehen, dann habe ich leider einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, um mich aufs Spiel vorzubereiten.
Währenddessen eingeschlafen?
Ja, ich habe dann den Ton ausgemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht schlafen können, war ja sehr spannend und habe dann das Ende noch gesehen. Ja. Mhm.
Und aus deiner Sicht, ich konnte es leider nicht sehen, ich saß im Flieger zu eurem Spiel gegen die Eulen. Verdient gewonnen, die Kieler?
Ich sag mal so, das Spiel hätte schon so oder so ausgehen können. Ich glaube, dass beide Torhüter extrem stark gespielt haben, die Abwehrreihen dominiert haben und der Ausfall von Karlsson, glaube ich, schon dann zum Schluss auch ein bisschen zum Tragen gekommen ist. Ich hatte gedacht, dass Kiel sich das auch nicht nehmen lässt zu Hause. Die waren extrem heiß, glaube ich. Okay.
War ja auch die letzte Chance, ne?
War auch die letzte Chance. Und ist, glaube ich, für alle jetzt noch eine sehr, sehr spannende letzte Endphase, ne? Und das wünscht man sich doch. Ist doch so fast wie im Fußball jetzt.
Genau. Da ist am letzten Spieltag noch offen. So schätze ich mal, kann gut sein, dass es in der HBL auch so ist. Wahrscheinlich, sofern Kiel nichts mehr liegen lässt. Habt ihr denn Bock, denen ein bisschen zu helfen, in Flensburg zu gewinnen?
Also nicht unbedingt für Kiel, sondern einfach für uns. Also das wäre natürlich schön, wenn wir da gewinnen. Das wären zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die man, glaube ich, so nicht einplanen kann. Aber wer dann da Meister wird, ist mir ganz ehrlich auch relativ egal.
Ja?
Also da habe ich keine Sympathien für irgendwen.
Ganz
das
ehrlich.
Das sollen die beiden unter sich ausmachen.
Aber für ein Herz, allein schon, du hast doch Kumpels aus der Nationalmannschaft. Das sind jetzt mehr Kieler als Flensburger zum Beispiel, das würde ja für Kiel sprechen.
Ja, also natürlich, das hat mich auch für Bambam oder Peke dann auch gefreut, dass sie den DRB-Pokal dann noch gewinnen konnten. Freut man sich natürlich trotzdem für die Jungs mit, auf jeden Fall. Aber das haben, glaube ich, hätten beide Mannschaften auf jeden Fall verdient nach der Saison.
Schreibt man da mal dann WhatsApp rüber oder telefoniert ihr mal oder wie kann man sich's vorstellen?
Ich weiß gar nicht, ob ich habe Bambam, glaube ich, dann, wir haben uns ja danach bei der Nationalmannschaft gesehen, direkt danach.
Da war ja einen Tag später. Stimmt, war direkt der Lehrgang.
Genau, nimmt man sich mal einen Arm und wünscht mal oder beglückwünscht mal natürlich. Haben sie sich auch verdient. Wenn sie deutscher Meister werden, dann kriegt er auch eine nette Nachricht.
Dann kriegt er sogar mal eine WhatsApp oder so. Das ist sehr nett. Wenn wir noch einmal kurz auf die Füchse-Saison zurückkommen. Kann man so sagen, der EHF-Cup-Titel wäre irgendwie die letzte Chance, die Saison noch zu retten in eine wirklich erfolgreiche Reihe? Weil ich glaube, in der Liga kann man jetzt durch das schwache Jahr 2019 nicht wirklich von einer erfolgreichen Saison sprechen.
Nee, da haben wir uns auch eigentlich zu Recht ein bisschen mehr vorgestellt, weil wir zu Beginn der Saison einen guten Kader haben oder hatten und auch eine gute Hinrunde gespielt haben, vielversprechend war. Ich glaube, was sehr erfolgreich war, war die Qualifikation für den DRB-Pokal. Vor allem hier das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also
für mich vor dem Final Four das beste Pokalspiel dieses Jahr.
Ja, das war, glaube ich, für alle Handballfans ein richtig, richtig geiles Spiel. Was auch so oder so ausgehen hätte können. Aber da haben wir es dann mal gepackt und es war schön, wieder dabei zu sein. Jetzt wieder für den ERF-Cup zu qualifizieren, was auch nicht so einfach ist. Muss man ja auch sagen, das sind schon zwei Erfolge, die man ja auch erstmal machen muss. Sicherlich haben wir uns in der Liga aber schon noch ein bisschen mehr vorgestellt.
Das heißt?
Einfach konstanter zu spielen, glaube ich. Man kann schon ein paar Spiele verlieren, die wir auch verloren haben, aber wir waren einfach viel zu wellenartig in der Rückrunde und das macht, glaube ich, auch oder gibt dieses Gefühl, dass man schon ein bisschen unzufrieden ist und das nicht ganz erfolgreich sieht. Ich meine, der aktuell 7. Platz ist trotzdem nicht schlecht, aber wir wollen sicherlich auch weiter nach oben.
7. klingt erstmal nicht schlecht, aber man steht hinter einem Aufsteiger, der BHC.
Ja, auf jeden Fall.
Das klingt nicht so gut.
Das klingt auf jeden Fall nicht so gut auf dem Papier. Der BHC, für mich aber auch kein typischer Aufsteiger. Ja. Die machen das richtig, richtig gut, haben eine Top-Mannschaft. Eine ganz unangenehme Halle, die wir jetzt ja auch kennenlernen durften, leider. Und,
Mit zwei verloren,
genau. Und ist eine super Mannschaft, einen guten Trainer, die da wirklich einiges bewegt haben in den letzten Jahren. Ja, und auch nicht zu Unrecht da so weit oben stehen.
Glaubst du, die bleiben auch jetzt da im Geschäft auf Jahre ganz so weit oben mit dabei?
Schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass sie sich auf jeden Fall immer im Mittelfeld etablieren werden, weil dafür haben sie eine zu gute Mannschaft. Ich glaube, die bleiben ja auch fast alle zusammen, was ja auch immer ein Vorteil ist. Ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr ein bisschen konstanter spielen und dann unsere Punkte einfach holen und dann ein bisschen weiter oben stehen. Aber ich glaube schon, dass der BRC auch die nächsten Jahre da gute Chancen hat.
Was ist denn du kennst Berlin, du bist inzwischen seit 8 Jahren ja hier.
2011 ne? bin ich, im Sommer 2011 genau, also jetzt 8 Jahre.
Also du kennst ja hier, knapp 8 Jahre sind es jetzt, alles in- und auswendig. Wie ist so das Gefühl gerade? Sind die Füchse, wo stehen wir gerade? Sind alle so ein bisschen unzufrieden mit dieser Saison, die nicht so ganz nach Plan läuft? Oder wie ist die Stimmung so?
Also ich glaube schon, dass alle wissen, wo es hingehen soll und dass einfach gerade so ein paar Prozentpunkte fehlen. Dass man sich sicherlich jetzt erhofft, nochmal ein paar letzte gute Spiele zu machen, um dann in die Sommerpause zu gehen und dann vielleicht einiges zu ordnen und im nächsten Jahr neu anzugreifen. Man kriegt das ja auch so ein bisschen mit, wenn man mal mit den Fans redet, mit Zuschauern. Die haben oder die sehen ja das Spiel auch, haben natürlich auch Verständnis dafür, dass man ab und zu mal vielleicht nicht den besten Tag hat, aber glaube schon, dass die sich auch ein bisschen mehr noch erhoffen.
Ich habe da hier bei Hand aufs Herz mit Andi Schmid mal drüber gesprochen. Der hat gemeint, oder er hat das sehr offen gesagt, ich glaube, man kann schon so sagen, dass er ein bisschen angenervt ist teilweise von der Erwartungshaltung in Mannheim, die unfassbar erfolgreich waren die letzten Jahre. Man kann nicht jedes Jahr Meister werden in der DKB-Handball-Bundesliga, dafür ist die Liga zu gut. Wie ist das hier? Gibt es da auch so eine, also bist du teilweise auch angenervt von dem, was die Fans einfordern, oder sind die hier sehr realistisch?
Was heißt angenervt? Also ich glaube, man muss das manchmal auch ein bisschen einordnen. Also wir haben ja sowieso immer 80 Millionen Bundestrainer oder 82, das ist ja für Deutschland ganz typisch.
Ist das so schlimm wie im Fußball schon?
Nein, aber man hat ja schon viele, die das dann auch sagen, ja, wie kannst du den dann daneben werfen und wie geht denn das überhaupt? Ja, man ist ja auch nur Mensch und da steht auch noch einer im Tor in der Regel. Das ist ja manchmal so, und da muss man, glaube ich, vielen Leuten auch manchmal ein bisschen die Augen öffnen. Mhm. Aber ich habe schon viel Verständnis hier entgegengebracht bekommen, muss ich sagen, von vielen Fans, wenn man auch so ein bisschen mit denen in den Austausch geht. Und wir haben natürlich auch eine eigene Erwartungshaltung an uns selbst, die wir gerade vielleicht nicht ganz erfüllen. Von daher kann man ja dann auch zu Recht ein bisschen unzufrieden sein, und auch wenn dann Leute ein bisschen unzufrieden sind, das kann man schon teilweise verstehen. Nichtsdestotrotz ist es im Sport immer so, dass es auch mal auf und ab geht, und man kann nicht immer ganz oben stehen, und wenn man ganz oben steht, dann bejubeln dann alle, aber wenn man einmal einmal schlechter gespielt hat, dann hauen immer alle drauf, und das wird dann öfters mehr gesehen als die guten 5 Spiele davor, und das ist manchmal ein bisschen schade, und ich habe auch das von Andi gehört, und kann es auch ein bisschen verstehen, was er da gesagt hat, muss ich schon sagen, ja.
Wie ist das dann bei dir? Also du hast eben gesagt, man kann den Leuten da mal die Augen öffnen. Also redet ihr dann wirklich nach dem Spiel, wenn einer zu dir kommt und sagt, Paul, was war denn heute los? Wie kannst du das und das und das falsch machen? Dann sagst du dem, ja, guck mal, ist es so und so und so. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, nach dem Spiel nicht immer direkt, weil ich dann erstmal versuche abzuschalten. Mhm. Auch das Spiel nochmal Revue passieren lasse, mir das ein oder andere nochmal angucke, was man da wirklich gemacht hat. Das sieht man ja dann auf dem Video immer ein bisschen besser. Mhm. Aber dann ich hatte zum Beispiel am letzten Mittwoch so eine Interviewrunde, wo dann auch Fans mal Fragen gestellt haben und man so ein bisschen in den Austausch gekommen ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man dann nochmal aus seiner Sicht sagen kann, okay, wie man das erlebt, woran es vielleicht gerade liegt, und dann kriegt man das von der anderen Seite zu hören, und dann haben die vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, und man sieht vielleicht aber auch manche Dinge, die man so aus seiner Perspektive gar nicht so wahrnimmt, und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn es halt auf einer sachlichen Ebene ist und wenn es halt auch was bringt, ne?
Ja. Also. Hast du das Gefühl so aus von den Fans her, wir haben das ganz zu Anfang schon besprochen, du warst immer eine Riesenhoffnung im deutschen Handball, bist in jungen Jahren hierher gekommen, bist so eins der großen Beispiele für die Jugendarbeit, die hier in Berlin gemacht wird, seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Hast du das Gefühl, du stehst mehr im Mittelpunkt hier als vielleicht andere Spiele?
In Berlin meinst du jetzt?
Ja.
Ich glaube einfach dadurch, dass man natürlich auch durch die Nationalmannschaft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, glaube ich schon, dass viele Spieler ein bisschen anders wahrnehmen als noch in den Jahren davor. Also das glaube ich schon.
Und
das
kriegt man auch ein bisschen mit natürlich. Die Fans, also. Fans schon auch? Also haben die, ich sag mal so was Klassisches wie Autogrammwünsche und so, da könnte ich mir vorstellen, oder auch dann eben, dass du gefragt bist, mal Rede und Antwort zu stehen den Fans, da kommen sie mehr auf dich zu als auf andere.
Das ist aber auch schwer zu sagen, ich will mich da jetzt nicht selber loben, aber...
Nein, das musst du ja nicht.
Nee, also klar, aber man ist schon ab und zu dann auch bei irgendwelchen Sachen gefragt, keine Frage, also...
Aber aber dir kommt das jetzt gar nicht so vor, als wärst du so, wie nennt man das immer, so ein Gesicht der Füchse Berlin?
Ja, doch. Also ich glaube schon, dass vor allem die deutschen Nationalspieler natürlich schon die Gesichter der Füchse oder eines deutschen Clubs auch immer bleiben werden. Also keine Frage.
Ja. Die WM, man kann es ja allein an sowas wie die Aufmerksamkeit, die du eben angesprochen hast, an sowas wie Social Media zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir, ich hatte das Gefühl, bei vielen ist es da richtig explodiert. Ja, ist
schon was passiert.
Merkt man schon.
Ja, ne? ist auf jeden Fall was passiert.
Wie war das bei dir? Weißt du es in Zahlen oder so? Von wie viel Follower auf wie viel Follower oder keine Ahnung, was da los war?
Also bei Instagram waren es, ich glaube, von 15 auf jetzt 39, glaube ich.
Okay, das ist schon
war schon, mehr als schon was passiert. Ja.
Und das in den 2 Wochen WM?
Genau, ja.
Wie ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du da bist, aber man kriegt ja schon ich sage jetzt mal, die jungen Leute, die noch jüngeren als wir, da hat man ja schon das Gefühl, die sind sehr geil auf so ein Instagram-Fame und so. Wie ist das bei dir? Sowas löst ja, man weiß ja, das löst ja wirklich Glückshormone aus und so, wenn man viele Likes kriegt und so. Wie geht dir das, wenn du dann dein Handy aufmachst und merkst, oh, schon wieder 1000 Follower dazugekommen?
Um ehrlich zu sein, glaube ich, wenn ich nicht professionell Handball spielen würde, hätte ich kein Instagram.
Ach echt?
Und auch kein Facebook, ja.
Weil?
Also es bringt mir ja nichts. Also ich habe da, weiß ich nicht, ich poste ab und zu mal was zu den Spielen, wahrscheinlich auch viel zu wenig.
Ich habe gerade geguckt, dein letzter Post war 7 Tage her, als ich gerade mal drauf war. Ja. Das ist natürlich zu lang.
Ja, heute poste ich natürlich.
Ja, das will ich doch hoffen.
Natürlich,
das
ist gut. Ja. Nee, aber ich bin da auch nicht so hinterher, muss ich ehrlich sagen. Und ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt wirklich nur als Privatperson auf Instagram wäre, dann... Ja, weiß ich nicht, brauchen wir da nicht irgendwelche Fotos. Und das frisst halt extrem viel Zeit. Also wenn man sich das mal anguckt, ich gucke mir das manchmal dann auf meinem Handy an, diese Bildschirmzeit, also das ist ja wirklich brutal, was, wie man, wenn man sich da manchmal erwischt.
Ja.
Da kann man schon Sinnvolleres tun.
Ja, wobei, ohne, wir haben eben, als wir vorhin noch vor dem Podcast kurz gequatscht haben, hast du erzählt, als ihr im Trainingslager wart und dann mal das mobile Netz nicht da war und das WLAN auch nicht so gut ging, dann weiß man auch gar nicht, wohin mit sich selber mehr so recht, ne?
Ja, man ist ja schon wirklich, wenn man, also früher, weiß ich noch, an der Bushaltestelle in meinem alten Heimatdorf gestanden habe, da musste man halt mal 20 Minuten warten, das war ganz normal.
Ja.
Ja, und da hat man halt gewartet.
Ja.
Da hatte man wirklich, also...
Und hat einfach in die Landschaft geguckt.
Genau, oder hat sich mit seinen Freunden unterhalten oder hat, weiß ich nicht, mit der Plastikflasche Fußball gespielt.
Ja,
So eine Sachen. Und heutzutage wirklich, man steht eine Minute an der Bahn und einem ist schon langweilig. Das ist, man muss sich da manchmal wirklich, glaube ich, selber ein bisschen, mal ins Gewissen reden und...
Tust du auch ganz bewusst?
Schon, ja. Also ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, ich mache jetzt gerade noch einen Motorradführerschein und habe da wirklich viele Sachen gemerkt, wo ich selber nochmal denke, okay, da beim Autofahren, man erwischt sich ja selber manchmal und dass man sich da manchmal so ein bisschen ins Gewissen redet und mal so wirklich bewusst über Situationen nachdenkt und warum macht man das eigentlich und da kann man, glaube ich, schon viel für seinen Alltag und für sein Leben machen.
Mhm. Und was waren so deine Erkenntnisse?
Ein bisschen Abstand, vielleicht ein bisschen mehr halten. Aber sonst, ich fahre eigentlich wirklich gut. Also es ist nicht, dass ich hier durch die Stadt rase, keine Frage, aber dass man manchmal, glaube ich, einfach ein bisschen das wieder auffrischt, ist, glaube ich, ganz gut.
Okay. Jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin im persönlichen Teil, aber das soll auch gar kein Problem sein. Wir machen eine ganz kurze akustische Pause hier bei Hand aufs Herz, sind dann gleich wieder da mit Rubrik 2, Paul Drucks persönlich. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon besprochen, aber ich glaube, es gibt in Sachen Paul Drucks noch einiges mehr zu erfahren. Du warst in jungen Jahren schon eine große Hoffnung im deutschen Handball, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, auch wenn du da immer ein bisschen zusammenzuckst oder schnaubst, wie eben. Du warst erst beim VfL Gummersbach, da bist du groß geworden, davor gab es sogar, glaube ich, noch einen Jugendverein, der noch ein kleinerer war.
Genau, also ich habe beim SSV Marienheide angefangen, das ist mein Heimatdorf, da wo ich groß geworden bin, mit meinen Kumpels damals angefangen, ganz, ganz früh. Schon im Verein gewesen. Mein Papa hat ja auch da gespielt und so die ganze Familie. Und dann bin ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber dann zum VfL Gummersbach in die Jugendakademie gewechselt. Das ist 10 Kilometer ungefähr von meinem Heimatdorf entfernt. Mhm. Ich bin ja auch in Gummersbach geboren, also das war dann irgendwann der logische Schritt, wenn man das ein bisschen professioneller machen wollte.
Und in war in Gummersbach eigentlich der Schritt vorgezeichnet, wenn man dort geboren ist, aufgewachsen ist und ein bisschen sportliches Talent hatte, dann musste man Handballer werden?
Also man hatte nicht so viele Alternativen, muss man sagen. Es gab natürlich, oder es gibt, glaube ich, immer noch einen Fußballverein, wo ich einmal zum Training war. Das war aber auch das einzige Mal.
Weil?
Er hat mir einfach nicht so den Spaß bereitet. Meine ganzen Kumpels haben auch beim Handball bei meiner Handballmannschaft gespielt. Meine Familie ist eh eine Handballerfamilie, von daher war das dann irgendwie hat es mehr Spaß gemacht. Dann gab es in Wipperfürth noch einen guten Leichtathletikverein.
Wipperfürth?
Wipperfürth heißt das. LG Wipperfürth heißt der
Leichtathletik. Neben dran Ort.
Genau, das ist auch so 10 Kilometer davon ungefähr. Ja. Da war ich früh auf der Schule. Und,
wobei Leichtathletik bei deinem Körper
hätte ich mir auch vorstellen. Ich war mal ein halbes Jahr bei der Leichtathletik. Ja, ich glaube, also man hätte, glaube ich, auch einen Zehnkämpfer oder sowas aus mir machen können, hat damals der Trainer gesagt. Ich habe damals so Sprinttraining gemacht, ein bisschen Ausdauer und sowas alles, Weitsprung.
Aber ist alles nicht so geil wie Handball, ne?
Naja, es hat dann doch nicht so viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich, ne? Also ich, sowas wie Laufen ist doch immer gut. Und was machen die noch alles so, die Zehnkämpfer? Machen die auch Speerwerfen?
Speerwerfen, oder so? Ich glaube sogar Diskus, Stabhochsprung. Also das ist schon vielseitig. Das macht, glaube ich, schon Spaß. Mhm. Ja, aber es macht nicht so viel Spaß wie Handball.
Das glaube ich. Es ging dann von Gummersbach weiter. Gab es damals eigentlich Vorbilder? So, weiß nicht, Heiner Brand ist ja von dort oder so. Gab es einen, den du so richtig nachgeeifert hast schon in jungen Jahren?
Also wen ich besonders gut fand, war auf jeden Fall Ivano Balic. Weil er einfach, also das hat einfach ausgesehen wie von einem anderen Planeten. Das war sowas wie, finde ich, so Michael Jordan im Basketball. Das war einfach, das sah so elegant aus und so einfach bei ihm. Und er hat einfach, immer wenn er gespielt hat, hat das so viel Spaß gemacht zuzuschauen.
Und das ist mein Wort. Für dich ist Ivano Balic der Michael Jordan des Handballs.
Ja, weil es einfach bei ihm so locker aussah. Ja. Er hat das mit einer Spielfreude gemacht. Die, finde ich, sieht man ganz selten bei Sportlern. Ja.
Du hast ihn, aber damals in deinen jungen Jahren war er ja noch, glaube ich, in Spanien, wenn ich richtig bin.
Ja.
Kam ja dann ganz spät noch nach
Wetzlar. Hat er mal gespielt, also genau.
Mitte der, weiß nicht, 2013, ja, sowas.
Ein Jahr habe ich, glaube ich, sogar mal gegen ihn noch gespielt. Ja, war cool.
Und wie hast du den, also im Fernsehen dann? Oder wie hast du von dem überhaupt was mitbekommen?
Ja. Genau, ja, Spiele geguckt im Fernsehen. Ja, dann irgendwann mal, glaube ich, auf YouTube, als das dann ein bisschen größer wurde, konnte man ja da mal so Highlights-Videos gucken und
Und hast du dir von dem auch so richtig, ich meine, ihr seid jetzt nicht 1:1 die gleichen Spielertypen, aber immerhin mal, ihr spielt beide im Rückraum, so, habt viele Ball in der Hand. Das ist
wahrscheinlich auch die einzige Gemeinsamkeit.
Aber nee, hast du dir da Sachen abgeschaut, oder?
Ja, versucht auf jeden Fall, wenn man dann mal so die Hüftwürfe gesehen hat. Ich glaube, das ist eine, also ich will mich auf keinen Fall mit ihm vergleichen, aber man hat ja schon versucht, so einige Sachen dann mal abzugucken, auch so ein bisschen mit Spielfreude zu spielen, ja, einfach Spaß am Spiel zu haben. Und ja.
Für dich ging es dann mit 16, 2011 nach Berlin. Ich habe heute gelesen, deiner Mutter hat das ein bisschen logischerweise in der Seele wehgetan, den Sohn zu verlieren. War für dich auch ein harter Schritt, so weit weg?
Ja, wenn ich dran denke, wie das damals war, wir sind aus der Einfahrt zurückgefahren, Papa neben mir und meine Mama noch gewunken und ja, geweint natürlich. Ich auch.
Ach, Tränen, krass, das Bild hast du noch.
Paar Tränen in den Augen gehabt. Mit 16, glaube ich, ist ja auch kein einfacher Schritt, so weit wegzuziehen. Das sind immer dann 600 Kilometer. Und ja, aber ich habe mich hier gut zurechtgefunden. Wurde dann hier im Internat gut aufgenommen. Das war dann so ein bisschen die Ersatzfamilie. Ja, und mittlerweile fühle ich mich ja pudelwohl hier.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hat dir da einer, gibt es da Leute, die einem extra zur Seite stehen? Oder wer hat dich hier so angenommen, aufgenommen? Ich meine, mit 16 braucht man irgendwen. Ja. Also ich weiß nicht, ob du hyper frühreif warst. Ich konnte mit 16 gar nichts.
Ich konnte, glaube ich, also das hat meine Mama mir letztens gesagt, ich konnte auch noch nicht so viel. das ist gut. Hab das dann aber hier lernen müssen. Wir waren ja im Internat, hatten da zwei Bettzimmer. Also die ganze Mannschaft, also alle Internatler auf einer Etage und dann gab es auch Erzieher, die, also das war, den ganzen Tag war jemand da, die dann halt auf geguckt haben, dass das alles ordentlich, also halbwegs ordentlich aussieht und ja, dass man auch ab und zu mal seine Wäsche selber macht und sowas. Ja, und das hat man dann so mit und mit lernen müssen und ich glaube so dieses, die Mannschaft, die Teamkollegen, das war dann so ein bisschen die Ersatzfamilie, die einem auch ein bisschen Berlin gezeigt haben. Die Spieler hier, die einem gesagt haben, okay, so funktioniert das hier mit der Bahn, da kriegst du dein Ticket.
Ah, okay.
Das kennt man ja alles nicht als Landei, ne?
Ach so, ja, stimmt, klar, ist eine andere Welt.
Ich bin auch ein paar Mal dann bis zur Endstation gefahren mit der Tram, weil ich nicht wusste, wo man aussteigen muss.
Ah, nein!
Ja, so eine Sachen halt. Ach, scheiße. Das hat so ein Jahr gedauert, bis man sich so richtig zurechtgefunden hat. Ja, und dann ist man so langsam reingewachsen, ne? Man hat die Schule kennengelernt, das war, glaube ich, auch immer wichtig, dass die Schule, die hatte viele Lehrer, waren dann auch wirklich sehr, sehr hilfbereit, haben ihm da so wichtige Tipps gegeben, haben ihm auch das Gefühl gegeben, dass das ja nicht eine normale Schule ist, sondern schon was Besonderes, dass man da auf sich achtet und ja, viel Verständnis auch hat. Mhm. Und das war schon wichtig.
Und die Kollegen da im, oder also deine Mannschaftskollegen, Kumpels aus dem Internat, waren das großenteils oder fast alles Berliner oder kamen da noch mehrere wie du, die von weiter weg dazugezogen waren?
Es kamen schon ein paar auch von deutlich weiter weg. Also so, ich glaube, ich war schon fast der weiteste, aber es gab auch welche, die kamen dann aus Bayern.
Ah, okay.
Also da gab's auch schon ein, zwei und sonst so das Berliner Umland, was so, ja, alles, was so weiter als anderthalb Stunden vielleicht weg war, dass man jetzt nicht jeden Tag fahren kann mit der Bahn. Mhm. Die haben dann halt auch zumeist in der Woche dann im Internat gewohnt, am Wochenende waren sie dann öfters mal zu Hause.
Und hat, wie ist die Entscheidung gefallen? Also kam irgendwann, ich weiß nicht, scouten da die Füchse und sagen dann, hier, da in Gummersbach gibt es einen, den sollten wir uns mal holen und dann kommen die auf dich zu oder vielleicht auch auf deine Eltern und sprechen oder wie läuft sowas ab?
Das war so, wir haben damals in der B-Jugend mit Gummersbach in der deutschen Meisterschaft gespielt, im Viertelfinale gegen Berlin. Mhm. Haben damals zu Hause mit, ich glaube, 10 verloren, dann hier in Berlin auch mit 10 verloren, also ziemlich deutlich.
Okay.
Mit Fabi ziemlich gut gespielt, leider.
heute kannst du es ihm verzeihen.
Heute kann ich es ihm gerade so verzeihen, ja. Nee, und dann kam daraufhin der Kontakt nach Berlin. Dann wurde ich hier mal eingeladen für 3 Tage. Hab da ein Probetraining mal mitgemacht, hab die Stadt ein bisschen kennengelernt, den Verein, das Internat mal angeguckt, wie das so alles abläuft. Und musste mich dann entscheiden und habe dann ein paar Tage drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, wenn ich es richtig probieren will, dann ist Berlin die beste Adresse. Und dann habe ich es gemacht.
Und war das so im Zielgespräch mit deinen Eltern, das mal auszuloten oder wer stand dir da
auch
zur Seite?
Auch, ja. Ich hatte damals noch, also meine Ex-Freundin damals, das musste man natürlich auch reiflich überlegen als 16-Jähriger.
Klar, aber die ist dort geblieben.
Genau, die ist dort geblieben. Und mein Papa war auf jeden Fall sofort dafür. Der meinte, wenn du es probieren willst, dann mach das. Ist auch für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ziemlich gut.
Glaube ich auch. Krasser Schritt, ne?
Ja, ja. Und meine Mama war natürlich, die wollte, glaube ich, ihren Größen nicht so leicht gehen lassen. Ja, bereut es aber jetzt natürlich auch nicht.
Ja. Ich weiß das ehrlich gesagt. Du bist der Älteste,
ja,
und hast, genau, wie viele Geschwister?
2. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und noch eine jüngere Schwester. Mhm. Und das sind 2 und 3 Jahre hinter mir. Und
ja. Aber die sind die auch irgendwann ausgewandert oder sind die noch länger
der Mutter erhalten? Mein Bruder war sogar mal ein Jahr hier in Berlin, auch im Internat.
Ah, okay.
Genau, der hat ja auch Handball gespielt und hatte dann aber wirklich auch Verletzungspech und hat dann irgendwann für sich selbst entschlossen, lieber eine berufliche Karriere einzuschlagen. Ja, ist jetzt bald mit seinem Studium fertig, meine Schwester auch. Die hat auch kurz mal Handball gespielt, aber das war da nichts mehr.
Okay, okay. Aber immerhin aus dir ist ja ganz ordentlich was geworden.
Danke.
Apropos Studium, ich weiß gar nicht, hast du oder du studierst ja auch immer noch nebenher oder bist schon, nee, du kannst doch gar nicht fertig
sein. Nee, ich studiere noch Wirtschaftsinformatik, auch noch ein paar Jahre wahrscheinlich.
Aber das ist ja als Fernstudium eigentlich, oder?
Genau, ist ein Online-Studiengang, die Uni ist hier in Berlin, ist eine Hochschule. Ist aber ein Online-Studiengang mit Präsenzwochenenden ab und zu.
Und das geht gut, so neben dem Handball her?
Ich mein, also ich sag mal, die größte Anstrengung ist sicherlich oftmals die Terminplanung, dass man sich da wirklich mit den Dozenten auseinandersetzen muss, wie das geht. Oftmals kann man dann auch nicht zu den Präsenzphasen, da muss man vielleicht mal noch eine Hausarbeit extra schreiben, um das dann als eine Ersatzleistung hinzubringen und ja, aber bisher, ich werde da ganz gut vom Olympiastützpunkt unterstützt, hier in Berlin. Und die Uni hat auch relativ viel Verständnis dafür, muss man sagen. Also das klappt eigentlich ganz gut, wenn man es will.
Und ist das, warum ist dir das wichtig, zu studieren neben dem Handball her?
Also zum einen, weil ich mittlerweile leidvoll lernen musste, dass sowas auch ganz schnell vorbei sein kann, Sport.
Verletzungen meinst du?
Genau, durch die Verletzungen. Und zum anderen, glaube ich, auch ist es wichtig, erstmal auch während des Sports schon was zu machen, weil, also um ehrlich zu sein, wäre mir auch sonst zu langweilig zu Hause. Also, ab und zu PlayStation spielen ist schon okay, aber auch nicht den ganzen Tag. Also das ist schon wichtig als Ausgleich für den Kopf dann auch, finde ich, dass man mal ein bisschen abschalten kann. Und ich will ja später dann auch was damit anfangen, will ja auch irgendwas damit machen können. Und als Handballer muss man ja auch sagen, hat man danach nicht ausgesorgt. Das muss einem ja auch bewusst sein, nicht wie manchen anderen Sportarten und ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass man danach noch was machen muss, um nicht ganz zu verkommen, aber Deshalb muss man jetzt, glaube ich, schon vorsorgen.
Jetzt hast du so viele Themen aufgemacht. Oh. Ich bleib erstmal bei den Verletzungen. Ich weiß, das ist jetzt kein Thema, worüber man gerne redet, glaube ich.
Das gehört ja aber dazu, ne?
Ja. Kannst du inzwischen so. Es gibt auch viele, die blocken ziemlich schnell ab, wenn es ums Verletzungen geht.
Ja, es ist natürlich nicht immer schön, keine Frage, aber ich glaube, es ist auch, vor allem wenn das vielleicht jüngere Menschen hören, wichtig, das zu wissen, weil es halt einfach nur mal dazugehört. Mhm. Verletzungen können passieren, vor allem im Hochleistungssport. Und es gibt ja mittlerweile kaum Sportler oder Spieler im Handball, die wirklich komplett, wirklich gar nichts Schlimmes haben am Ende ihrer Karriere. Ja. Also das ist ja wirklich nur mal so.
Dafür ist der Sport zu belastend.
Und deshalb, finde ich, ist es auch nur fair, dass man jungen Sportlern sagt, das macht extrem viel Spaß, man nimmt so viel mit, aber man muss auch genau wissen, auf was man sich einlässt. Mhm. Also, das gehört dazu.
Du hast ja, glaube ich, so richtig die Sachen gehabt, die man genau nicht haben sollte eigentlich. So Knie, wenn ich richtig bin, Schulter?
War genau, ich wurde zweimal in der Schulter, dreimal im Knie und zweimal im Fuß operiert.
Du liebe Güte.
Ja.
Also waren das so die, ich glaube, Meniskus?
Ich habe mit dreimal Meniskus, jetzt am Fuß einmal was, da war relativ viel kaputt. Und das Schlimmste war sicherlich die Wurfschulter, da hatte ich mir das Labrum abgerissen. Mhm. Das hat Ewigkeiten gedauert und war wirklich eine lange, zähe Reha. Und die einen auch wirklich lange zurückwirft, von der man immer noch, also das merkt man jeden Tag, dass man da operiert wurde.
Du musst ja auch mal von der EM 2018, glaube ich, früher weg.
Genau, da habe ich mir dann auch wieder den Meniskus eingerissen. Ne? Ja. Genau.
Und mit der Schulter, wann war das?
Boah, das war gute Frage. Ich glaube, vielleicht mein erstes Jahr in der Bundesliga oder anderthalb Jahre oder so. Mhm.
Also so, genau. Das war dann 2014, 15? So
Puh, schon? Gute Frage. Nee,
14 bist du gleich schon Nationalspieler geworden, ne? Da muss ja eher 2013 sowas gewesen sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann aber auch erst 15 gewesen sein. Nach der WM in Katar oder so. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm.
Die war ja 15.
Auf jeden Fall.
Und da, also Wurfschulter, ich glaube, das muss man den Leuten, die hier zuhören, nicht erklären. Da kann es ja auch ganz schnell, es gibt bis heute Leute, die, Tobias Karlsson zum Beispiel, der könnte gar nicht mehr Angriff spielen, es geht von der Schulter einfach nicht mehr, weil der den Arm, der kann keine richtige Wurfbewegung mehr machen zum Beispiel. Gab es bei dir, war die ganz große Sorge da schon da?
Ich habe mir damals nicht so viel Sorgen gemacht, da war ich noch jung und unbekümmert, hatte noch keine große Verletzung vorher gehabt, ich wurde einmal vorher an der Schulter operiert, aber das war nichts Wildes. Hab dann zum Glück hier im Wasserkanal vor allem viel arbeiten können im OSP mit einem sehr, sehr guten Trainer zusammen.
Wasserkanal ist was?
Genau, ist so eine Gegenstromanlage, ist so ein 2x3 Meter Becken vielleicht mit einer Gegenstromanlage.
Ach, das habe ich schon mal gesehen. So, also wo man, du schwimmst quasi, aber du kommst nie voran, sondern bleibst auf der Stelle.
Genau,
ne?
genau. Und da kann man halt sehr, sehr gut mit seinem eigenen Körpergewicht trainieren. Mhm. Kann vieles machen, was man ohne das Wasser nicht machen könnte im frühen Stadium. Viel Beweglichkeitstraining, das mir, glaube ich, gut geholfen hat. Aber man merkt es trotzdem. Also ich kriege meine Schulter natürlich auch nicht so hoch wie die linke.
Ist bis heute so.
Hab vor allem nachts Probleme beim Schlafen. Also auf der Schulter liegen, das klappt vielleicht für 2-3 Minuten, aber danach tut's ziemlich weh. Ja.
Okay, so belastet ist die immer noch.
Ja, also man merkt es auch schon, wenn man vor allem Vorbereitungen, wenn man dann 2-3 Mal trainiert am Tag, dann wird es irgendwann eng.
Krass, okay. Also das ist wirklich was dich auch im täglichen Leben immer einschränkt.
Ja, man muss damit lernen, umzugehen. Ne? Man lernt ja seinen Körper auch kennen, so ein bisschen. Und dann weiß man, was einem gut tut, wo man vielleicht dann auch ein bisschen langsamer machen muss, worauf man achten muss. Also ich habe mir jetzt auch angewöhnt, nun auch auf der linken Seite zu schlafen durch die OP.
Boah, stelle ich mir nicht so leicht vor. Man wälzt sich doch irgendwie automatisch rum.
Ja, man merkt es aber relativ schnell.
Ach so, das kriegst du so eher, wobei, wenn du sagst, nach 2 Minuten, dann drehst du dich direkt automatisch quasi wieder zurück, wenn dann.
Das habe ich mir schon beigebracht.
Und vom Werfen her, bist du da bei 100% oder ist es auch noch?
Also mittlerweile würde ich sagen.
Weil es sieht ganz gut aus, wie du wirst, muss man sagen.
Danke. Ich finde, mittlerweile ist es wieder ganz gut. Habe eine Zeit lang gehabt, wo ich dann wirklich versucht habe, nur unten rum zu werfen, die Schulter gar nicht über 90 Grad zu machen. Mhm. Weil es dann gezwickt hat, weil es wehgetan hat. Habe die jetzt aber, glaube ich, durch ein gutes Reha-Training wieder so aufgebaut, dass vieles geht. Aber so sein wie vorher, das wird sie niemals. Das muss man wissen. Und man muss halt dann versuchen, sein Spiel so ein bisschen anzupassen.
Mhm. Okay, also du kannst nicht mehr so frei werfen wie in der Jugend noch.
Ja, also manche Sachen da, wenn man den Arm dann auf einmal so ganz hoch macht, dann zwickt es schon ganz schön.
Krass, das muss ich mal drauf achten. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie. Gut, ich habe dich auch leider als Jugendspieler nie spielen sehen, aber das ist mir jetzt von außen noch nie aufgefallen. Und die Ärzte und Physios und so, haben die immer, die wissen ja deine Krankenvorgeschichte, nehme ich mal an, haben die immer ein Auge drauf oder lässt du die regelmäßig untersuchen, ob alles gesund ist?
Ich war schon, also das habe ich jetzt länger nicht gemacht, die untersuchen lassen, weil bisher war, also jetzt die letzten Jahre war es eigentlich ganz gut. Aber na, geht. Dann öfters mal zur Physio und achtet auch im Training darauf, dass man natürlich Sachen macht, die der Schulter gut tun. Da hat man ja auch vieles ausprobiert, vieles gelernt. Mhm. Und mittlerweile, glaube ich, kann ich das ganz gut einschätzen, was
also,
mir hilft.
Okay, also es gibt wirklich, ich meine, so ein Wurf kann mal zwicken, aber es gibt dann wirklich Sachen, wo du sagst, das hilft meiner. Also ich weiß nicht, mehr Muskeln aufbauen, um sie zu stabilisieren oder so?
Ja,
oder
die
so.
Richtigen, ne? Also gar nicht, dass man jetzt hier aussieht wie Popeye, sondern die kleinen Muskeln.
Ja, da bist du ja schon relativ nah dran, muss man sagen.
Du verteilst ja aber heute Komplimente.
Du hast etwas schmalere Unterarme als er, aber sonst 1:1
Popeye. Danke. ich finde, also bei mir ist es wichtig, dass man so diese ganzen kleinen Muskeln in der Schulter, dass die gut ausgeprägt sind, dass man auch mal was ab kann, wenn man dann mal im Zweikampf ist. Mhm. Und das funktioniert eigentlich in den letzten Jahren ganz gut.
Mhm. Wie ist das eigentlich passiert damals, diese Schulterverletzung, weißt du es noch?
Boah, ja, das war auch im Training, das ging so schnell. In den Arm gegriffen und dann habe ich es gemerkt, dann kriege ich den Arm gar nicht mehr hoch. Hat bei jedem Wurf extreme Schmerzen gehabt.
Es war echt eine.
Habe dann das Abendtraining nochmal versucht. Habe gesagt, das geht gar nicht. Und war dann beim MRT beim nächsten Tag. Und ja, war eine schöne Überraschung.
Wer war der Bösewicht? Wer hat dir in die Schulter gegriffen?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ist auch nicht. Also, das war.
Nein, passiert.
Das,
ne?
Das ist wirklich das einfach Handball. So passiert, ja.
Ja. Du hast eben schon gesagt, und ich finde das höchst interessant. Was hier. Es hören viele junge Handballer hier zu bei Hand aufs Harz. Was kannst du denen so mitgeben? Das wird leider vielen noch passieren, dass sie in jungen Jahren eine schwere Verletzung haben, vielleicht sogar eine so schwere, wo man sich die Frage stellen muss, geht es überhaupt nochmal zurück auf die Platte oder muss man es vielleicht sein lassen? Was kannst du denen so mit an die Hand geben? Wie kommt man durch so eine, oder auch mehrere, du hast ja mehrere schwere Zeiten durchlebt, wie kommt man da durch?
Ja, eigentlich ist es relativ einfach vom Prinzip her, dass man ja wirklich eine gute Reha machen muss. Also je nachdem, was man natürlich hat, dass man sich da versucht, nie zu sehr in den Kopf zu machen.
Mit gut meinst du wirklich die Übungen?
Genau, dass man sich auch genügend Zeit lässt.
Ja.
Vor allem dafür, dass man nicht sagt, ich muss jetzt nach 3 Monaten wieder spielen, obwohl es vielleicht 5 Monate besser wären. Mhm. Weil das macht hinten raus keinen Unterschied, muss man ja auch sagen. Und dass man sich Zeit lässt dafür. Dass es auch mal Tage gibt, wo man keine Lust hat. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Mhm. Es gibt so eine Tage. Mhm. Da muss man dann vielleicht auch mal ehrlich zum Trainer sein und sagen, du, heute können wir können gerne, ich setze mich aufs Fahrrad, aber bitte, morgen bin ich wieder da, aber bitte heute, heute geht's einfach nicht. Ich bin heute vom Kopf her einfach nicht da. Das kann auch mal passieren, glaube ich. Und dann ist es halt viel Selbstmotivation, muss man ganz klar sagen. Also so, ich glaube, wenn man dahin kommen will, Hochleistungssport zu machen, dann bedarf es im hohen Maß an Selbstdisziplin, Selbstmotivation. Anders geht es nicht. Man braucht natürlich auch Talent, keine Frage, aber vieles ist dann harte Arbeit und die man ja auch nicht sieht. Das ist nämlich Arbeit im Kraftraum, die kein anderer sieht. Mhm. Die macht's aus.
Kann man Instagram-Stories machen?
Könnte man Instagram-Stories machen, das ist richtig, ja.
Da musst du mehr machen.
Das ist
Wir richtig. Sehen, was Paul Drucks alles tut, um so auf der Platte zu stehen.
Das ist richtig, ja.
Warst du jemand, über Talent müssen wir, glaube ich, bei dir nicht reden, aber warst du jemand, hattest du immer eine hohe Eigenmotivation oder hast du auch manchmal Tritte in den Hintern gebraucht?
Nee, jetzt habe ich sogar eine witzige Geschichte über mich,
ja,
weil du mich ja gerade eben gefragt hast. Ich hatte, ich war schon einer, der schon gearbeitet hatte, aber ich glaube damals eher über die körperlichen Fähigkeiten gekommen ist. Also ich war immer schon einer, der dann früher relativ groß war, jetzt bin ich ja nicht mehr der Größte im Rückraum, aber Damals auf jeden Fall noch in den jungen Jahren und dann, als ich nach Berlin gewechselt bin, war mein erstes Training damals noch im Wellbechpalast, von dem ich dir gerade eben erzählt habe, auf so einer Laufbahn.
Wir sind hier gerade in eurem Trainingszentrum, muss man sagen. Genau, und hier, das, ich habe das noch nie gesehen, aber es ist ja Wahnsinn, was das hier für ein. Hier sind noch 8 Fußballfelder gefühlt, noch 3 weitere Hallen.
Das ist das alte Dynamo-Gelände. Also hier ist halt alles auf den Sport ausgelegt. Ja. Ist super Voraussetzungen auf jeden Fall. Und damals haben wir in der A-Jugend da drüben trainiert, haben so einen Kreis gemacht zum Aufwärmen vorm Krafttraining und einer war in der Mitte und hat die Übungen vorgemacht, mit einer bestimmten Anzahl auch. Und ich habe die Übungen anscheinend dann auch nur 6 Mal oder 5 Mal gemacht, anstatt 8. Und hinter mir stand halt Bob Hanning und hat halt mitgezählt, weil es mein erstes Training war bei den Füchsen. Und dann wollte ich zum Kraftraum gehen und dann hat er mich kurz rausgezogen, hat gesagt, du kannst jetzt nochmal kurz ins Internat gehen, kannst dich hinlegen und kannst mal drüber nachdenken, ob du das wirklich willst, weil sonst kannst du nämlich den Zug nehmen und nach Hause fahren.
Nein.
Weil so macht es ja keinen Sinn. Und das war, glaube ich, auch ein Wendepunkt in meinem Denken. Bin dann ins Internat gegangen, war natürlich total erstmal sauer und habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann hat aber der Prozess relativ schnell zum Glück eingesetzt, dass man da mal drüber nachgedacht hat und sich selbst reflektiert hat und gesehen hat, so macht es keinen Sinn.
Aber warst du, weil es wirklich zu wenig war, was
genau, du genau, da weil, hast. Genau, weil ich siehst wahrscheinlich mit meinem Nebenmann so gequatscht habe und dann nur das gemacht habe, was gerade notwendig war.
Ja.
Und dann irgendwann, oder dann zum Glück der Prozess eingesetzt hat, umzudenken und gesagt habe, ja, jetzt richtig arbeiten. Und ich glaube, seitdem ist es dann auch mehr geworden. Also ich bin da schon jemand, der viel arbeitet, vor allem dann auch in der Reha-Phase immer gewesen. Der sich da auch nicht zurücknimmt, glaube ich. Also das.
Und das war aber direkt bei deinem ersten Training? Ja,
das war mein erstes Training.
Aber das ist ja, okay.
Rausgeflogen. Und
Bob Hanning ist ein Fuchs, ne? Dass der das so. Wobei, ist auch hohes Risiko, ne? Damit hätte er dich ja auch für immer ruinieren können.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, er wusste auch, dass ich ja auch jemand bin, den man da manchmal ein bisschen kitzeln muss. Das merkt man ja relativ schnell, vor allem bei Jugendlichen, ob da noch mehr hintersteckt oder nicht. Da war ein bisschen mehr dahinter. Und seitdem, glaube ich, läuft es auch ganz gut. Ich
mein, wir sind hier gerade durch die Halle gelaufen, du hast mir alles mal gezeigt. Allein was da an Bannern, an Erfolgen rumhängt. Man sieht Bilder von Fabi Wiede und dir noch als, da hast du noch richtig viel Haare auf dem Kopf. Sorry, das muss ich sagen. Also ihr zwei als Jugendspieler, ihr habt ich kann das gar nicht aufzählen, was Füchse Berlin an Jugendmeisterschaften gewonnen hat. Das hat ja auch viel mit Bob Hanning zu tun. Was hat er für dich für eine Rolle gespielt in deiner, der hat dich ja sicher geprägt, ne? Als der Mann, der die Füchse ausmacht.
Auf jeden Fall. Er war ja damals auch mein Jugendtrainer. Und wir hatten damals schon eine richtig, richtig gute Mannschaft, muss man sagen, in der man einfach nur besser werden konnte, wenn man allein schon mittrainiert hat. Aber Bob hat sicherlich auch viel dafür getan, dass man sich körperlich sehr gut weiterentwickelt hat, handballerisch, technisch, aber auch menschlich, dass er hatte. Da hat er viele Komponenten dazu beigetragen, dass man auch als Jugendlicher mal die Hand gibt, dass man freundlich ist, nett ist. Da hat er schon immer Wert drauf gelegt und legt da immer noch, was ich auch gut finde.
Also ist er auch so ein richtiger Erzieher?
Ja, ist auf jeden Fall noch einer von der alten Schule. Ne? Da legt er schon Wert drauf, was, glaube ich, in der heutigen Zeit bei vielen Jugendlichen auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man das manchmal sieht.
Hast du das Gefühl, die Jungen werden schlimmer, um es mal einfach zu formulieren?
Also man sieht ja, ich sehe ja manchmal Jugendliche, da fasse ich mir ja manchmal in den Kopf und denk mir, das war aber dann zu meiner Zeit noch anders und ich bin ja nicht mehr alt.
du bist 95er Jahrgang.
Genau. Wir haben ja damals noch Baumhäuser gebaut und auf dem Schotterplatz Fußball gespielt und Kronenschießen gemacht und wie das alles hieß und so. Und heutzutage ist ja wirklich nur noch Social Media ganz, ganz wichtig. Jeder muss ein Handy haben und dieses ganze Gedöns. Und
gehst du da hier manchmal rein in die Halle bei den Jungfüchsen und guckst, wer zu viel am Handy hängt und machst mal ein paar Ansagen?
Nee, oder die Jungs sind wirklich zum Glück alles wirklich feine Jungs, muss man sagen. Sehr, sehr
sonst
nett.
Bist du wahrscheinlich hier auch ganz schnell wieder raus, ne?
Genau, man wird ja hier auch ausgewählt und das werden ja auch wirklich eigentlich immer nur gute Jungs hier ausgewählt und die sind nicht nur handballerisch, haben die was drauf, sondern auch menschlich. Also die sind alle wirklich fein.
Als du dann den Sprung gepackt hattest zum Profi, wobei du sagst ja, weißt du es überhaupt noch? Wann erinnerst du dich noch an dein erstes HBL-Spiel?
Mein erstes HBL-Spiel nicht.
Oder erstes
aber Profispiel? Aber mein erstes Profispiel war damals sehr überraschend für mich. Ich habe ab und zu mal mittrainieren dürfen dann in so einer Zeit. Da war Dago noch Trainer. War Ika noch hier, Ninchevich, Igrupulu war hier. Also wirklich ganz große Namen, ja, ganz, ganz große Spieler. Und Thorsten Lahn war damals, glaube ich, sogar Kapitän, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und durfte mittrainieren. Und irgendwann, damals haben die Füchse in der Champions League gespielt, hatten so eine Saison. Und auf einmal kam der Anruf, ich darf mit nach Minsk fahren. Noch nie davon gehört, wusste nicht, wo das liegt.
Weißrussland, oder?
Genau. Bin, ja. Und war total überrascht und bin mitgefahren, war natürlich aufgeregt wie sonst was. Und hab dann sogar ein paar Minuten bekommen und habe sogar ein Tor gemacht im ersten Angriff. Kann ich mich noch gut
erinnern. Du hast in deinem allerersten...
Ja, ich kam rein, also das lief alles wie im Film ab, komm rein. Dann Jaschka lässt mich einlaufen, weil er gedacht hat, ja, den Jungen, den geben wir jetzt erstmal nicht den Ball und lassen ihm erstmal ein paar Minuten Spielzeit. Komm rein und dann hat mich aber keiner verteidigt und er spielt mir einfach den Ball zu. Ich stand bei 6 Metern und musste ja dann aufs Tor werfen.
Okay.
ist auch reingegangen. Ja.
Aber Einläufer, hast du als Außen gespielt?
Nee, auf halb.
Von halb hast du den Einläufer gemacht?
Gegen eine offensive Abwehr gespielt.
Ah, alles klar. Okay.
Genau.
Gegen eine 6-0 wäre ungewöhnlich, deswegen.
Genau.
Geil. Ja. Okay, du hast eine deutlich bessere. Ich weiß nicht, ob schon Finn Lemke, wer das noch nicht gehört hat, müsst ihr euch nochmal anhören. Sein erster Profi.
Das habe ich letztens gehört, der war nicht ganz so.
Daneben geworfen, Gegenspieler umgeräumt, 2 Minuten und raus. Müsst ihr euch nochmal anhören. Finn erzählt diese Geschichte überragend. Okay, bei dir lief das so gut. Und dann.
Habe aber danach auch ein paar Fehlpässe gemacht. Also, aber der Anfang
im gleichen Spiel noch.
Im gleichen Spiel, aber der Anfang war ganz gut. Ja. Und war natürlich ein Riesenerlebnis.
Aber warum denn gerade in der Champ? Oder war das so von der Gruppenkonstellation? Oder war, also klingt so ungewöhnlich. Ja, dass man in der Champions League seinen ersten
Einsatz hat. Genau, ich glaube, damals hatte sich Smyre verletzt, also
Sven-Sören Kristoffersen,
genau. Und Pavel Horak war, glaube ich, auch nicht ganz fit. Und dann,
Da wurde der Kader einfach.
Genau, da musste ich einspringen, genau.
Ja. Und dann so, ich meine, jetzt haben wir leider gar nicht mehr so viel Zeit. Nicht, dass das wieder so eine XXL-Folge wird, aber wie ging das dann weiter? Ich meine, inzwischen bist du Go-To-Guy in Berlin, du bist gestandener Nationalspieler, du bist Olympia-Bronzemedaillengewinner. Was ist überhaupt noch so hängen geblieben von deinem Flug durch die letzten Jahre zum Ausnahmeprofi?
Ich habe damals natürlich auch das Glück gehabt, dass die anderthalb Linken ab und zu mal verletzt waren, dass ich dann ein bisschen Spielzeit bekommen habe. Mhm. Und Dago auch ein Trainer ist, der ja jungen Spielern die Chance gibt, wenn er sieht, dass da Potenzial ist und dass die auch wollen.
Haben wir auch in der Nationalmannschaft gesehen.
Genau. Da hat er ja auch junge Spieler immer die Chance gegeben. Und die habe ich bekommen, habe die dann ganz gut genutzt und habe dann irgendwann meinen Profivertrag bekommen. War dann am Anfang zweiter, dritter Mann, habe aber auch meine Einsatzzeiten bekommen, damals schon. Und habe aber auch lernen müssen, dass wenn man natürlich nicht so gut spielt, dass man dann auf der Bank sitzt. Das hat Dago auch gut gemacht, muss man sagen. Hat einem da viel mitgegeben. Habe ganz viel von Ika damals und von Baba Jaschka profitiert, die mir viel beigebracht haben. Ja, und so hat man sich dann langsam in so eine Position entwickelt, dass man dann als erster Mann auch viel Verantwortung übernimmt.
Mhm. Tust du bei den Füchsen, tust du in der Nationalmannschaft? Mich erinnert so dein, auch wenn ihr ganz anders gelagert seid, aber irgendwie muss ich bei dir auch immer so ein bisschen an Mimi Kraus denken. Der war ja auch ein früher Gast in diesem Podcast, also vom Potenzial her, ne? Mit dem ging es dann drum, es wird jetzt nichts mehr werden, aber mit dem, dem sagt ja jeder nach, wenn er durchgezogen hätte, hätte er mal Welthandballer werden können. Ich finde halt solche Auszählungen, ich weiß gar nicht, was sie dir wert sind, für mich ist das irgendwie so ein, ich könnte mir vorstellen, wenn ich Sportler geworden wäre, wenn ich es gepackt hätte, sowas wäre ich gern irgendwie auch mal geworden. Neben dem Teamtitel, das ist immer das Geilere, aber irgendwie ist das schon nochmal so outstanding, dass man schwarz auf weiß hat, was man so geleistet hat. Welthandballer zum Beispiel, ist das noch so ein Ziel für dich, was du dir vorstellen kannst? Wäre das drin?
Ich glaube, das ist im Moment sehr, sehr weit weg. Da muss man schon ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe jetzt gerade eine Phase, wo ich hoffentlich länger verletzungsfrei bleibe. und dann auch in so einen Tritt komme, mich vielleicht nochmal ein bisschen entwickeln kann. Ja, aber mir sind so eine individuellen Titel auch, muss ich sagen, einfach so gut wie gar nichts wert. Also ich will, deshalb habe ich damit angefangen mit dem Sport, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.
Ist auch krass, ich merke, wie du gleich ganz still wirst, wenn es um dieses Thema geht. Ist ja, ja fast ein bisschen unangenehm.
Nein, aber das ist, also ich glaube, vielleicht glauben einem das manche auch nicht, wenn man sowas sagt, aber das ist, also ich will, ich brauche keine Medaillen bei mir zu hängen haben, ich brauche keinen Pokal da zu stehen haben, wenn ich weiß.
Also individuell meinst du,
genau,
für die
genau,
Mannschaft aber, ja schon geil, ne?
Genau, für die Mannschaft ist es super, aber dafür brauche ich auch keine Medaille bekommen, weil für mich sind diese Erinnerungen, die du hast, also wenn ich an zum Beispiel letztes Jahr Magdeburg denke, was da für Erinnerungen im Kopf sind.
Der Pokalsieg. Mhm.
Die Olympischen Spiele zum Beispiel, gigantisch, was man da danach einfach in diesem Team zusammen geschafft hat, wenn man sich das vor Augen hält, das ist viel, viel mehr wert als irgendein Einzeltitel oder irgendein Pokal oder irgendwas.
Aber die ist auch, also du sagst, die Bronzemedaille Olympia zum Beispiel, die hängt ja sicher bei dir irgendwo.
Die liegt in einer kleinen Kiste von meiner Mama.
Ach, okay.
In so einer kleinen, das war damals eine Kekskiste.
Ach, cool. Das hat sie dir extra gegeben für solche.
Nee, das waren damals, also meine Mama macht sehr, sehr leckere Weihnachtskekse, die sie dann immer zu Weihnachten uns schickt. Mhm. Und so eine Weihnachtskiste. Und irgendwann habe ich dann angefangen, da Fotos und dann auch die ersten Medaillen reinzulegen, weil ich bin kein Typ, der die irgendwo aufhängt. Ich mag das nicht. Ich muss mich da, also weiß nicht,
ist nicht selber
nicht so meine Art, genau. Quasi, genau. Ja. Und da liegen bisher alle drin, ja.
Apropos Kekse, das ist ein gutes. Zu dem Thema müssen wir unbedingt noch kommen.
Ich wusste es.
Ich habe mir sagen lassen, du bist ein leidenschaftlicher Bäcker und auch Koch.
Oh, ja.
Ist das so?
Ich koche gerne, ja, und backe auch ab und zu gerne, ja.
Und jetzt gibt es folgende Top-Info. Du bist mal an einem, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Teamabend ist. Jetzt, ich sage es jetzt mal nicht dazu, das könnt ihr euch denken, was das für ein Teamabend war. Alle Kollegen waren lang unterwegs und du bist früh nach Hause oder früher nach Hause, weil du noch eine Philadelphia-Torte backen musstest.
Ich kann mir schon vorstellen, wer dir das gesteckt hat, aber.
Sag mal.
Bestimmt Silvio gestern Abend, oder?
Nein. Nicht? Die Info kommt von wem anders.
Okay.
Jetzt hattest du ja leider nur einen Guess. Jetzt hast
du daneben. Gut. Es stimmt nicht ganz, aber teilweise ja. Wir waren unterwegs und ich musste nach Hause, weil ich eh früh aufstehen musste. Ich musste aber noch ein bisschen früher aufstehen, weil ich noch eine Philadelphia-Torte gemacht habe, die auch gut war.
Und warum, warum musstest du überhaupt früh aufstehen?
Hattest du einfach Termine? Ich glaube, wir waren bei einem Geburtstag eigentlich, oder ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin mussten. Auf jeden Fall mussten wir wirklich früh aufstehen.
Wer feiert denn so früh Geburtstag?
Ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen.
Du hast aber komische Freunde.
Ich sag's dir, ja. muss ich mal überlegen.
Und die Philadelphia-Torte war für den
Geburtstag. Genau, weil eigentlich, ich hatte sie am Abend nicht mehr, also weil wir da noch den Teamabend hatten und ich hatte es einfach nicht mehr geschafft den Tag davor und dann habe ich gesagt, komm, stehst halt eine Stunde früher auf und machst die halt dann. Und dann, ja, wollte ich nicht bis in die Puppen da unterwegs sein und am nächsten Tag völlig gerädert.
Verstehe ich. Und wie kommt's? Backen, kochen, wo kommt das her bei dir?
Oder von Familie, der Mutter dann? Familie, ja. Meine Mama und mein Papa, die kochen wirklich beide sehr, 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 sehr gut. Und hatte schon früher immer Spaß dabei, ein bisschen zu helfen. Und probiere mich da gerne aus, koche gerne mit meinem Thermomix.
Ah, okay.
Das macht, ja, hilft viel. Und
schwören viele drauf.
Ja, grill sehr gerne.
Das ist dann auch eher meins.
Ja, das ist für mich auch Entspannung. Ich gucke dann da meistens eine Serie dabei oder höre sie dann so nebenbei. Ja. Und kann dann auch abschalten. Und mir macht das auch Spaß, das Ergebnis dann zu sehen.
Mhm. Und generell Ernährung? Ist für dich ein großes Thema? Ernährst du dich sehr bewusst?
Ja, ist schon ein wichtiges Thema, keine Frage. Ab und zu natürlich esse ich auch mal einen Burger oder so. Das muss auch mal sein fürs Herz, keine Frage. Ja. Aber ich achte schon darauf, dass man genug isst, dass man die richtigen Nährstoffe zu sich nimmt. Habe irgendwann damit aufgehört, so eine Sache wie Cola oder so zu trinken. Trinke seitdem eigentlich nur noch Wasser, Tee oder Kaffee. Mein einziges Laster, wie du ja schon gesehen hast, hier vor dir, die schwedischen Süßigkeiten.
Da muss ich noch ein Bild von. Ich muss jetzt gleich mal da ein Bild von
machen. Ja, die habe ich dir ja extra mitgebracht. Ich ja gehört habe, dass Finny dir auch ein kleines Gastgeschenk.
Das darf jetzt hier nicht einreichen. Oh Gott, da muss ich anfangen, auch Geschenke zu besorgen. Ich kann ja jetzt hier nicht ständig von euch beschenkt werden.
Nee, das ist, den habe ich mal, da gibt es so einen Laden in Berlin, Die haben halt schwedische Süßigkeiten und das ist immer eine Freude, dahin zu gehen.
Herr Nilsson.
Herr Nilsson, ja.
Da. Ich hörte davon. Wie hast du den gefunden?
Unser Schwede, der kam irgendwann mal mit so einer kleinen Tüte und da waren da so Süßigkeiten drin und das kenne ich nur von früher, wenn du zum Bäcker gegangen bist und dann hast du mit deinen 50 Cent, die du damals von deiner Mama bekommen hast, hast du eine riesen Tüte auch damals bekommen und warst stolz wie Oscar, als du bei der Schule warst. Und die haben halt auch so einen Laden, wo du dann so eine kleine Tüte bekommst und ganz viele verschiedene Kisten sind, wo du dann mit so einer kleinen Schaufel individuell aussuchen kannst, was du haben willst.
Aber das, wenn ich mir das jetzt so angucke, also das sind wirklich Gummibärchen der geilsten Sorte hier. Oh, da bin ich jetzt schon, tausend
Dank. Die sind sogar aus Schweden, die hat mir der Matthias Sackelson mitgebracht.
Ach so, die sind gar nicht aus dem Laden,
Mir aus Schweden mitgebracht. Okay.
Ja, aber das sieht jetzt nicht wirklich gesund aus.
Das ist ja auch, da kann man ja auch nur mal 2-3 von essen am Tag, ne?
Also ich wenn's nicht. Ich werde dir morgen kein Bild mehr davon schicken können, wie ich mich kenne.
Da kann ich mich, muss ich sagen, zum Glück gut disziplinieren, dass man da so eine Tüte hält dann auch länger. Das ist dann wirklich, wenn ich dann mal beim Lernen bin zum Beispiel und ab und zu mal wirklich so Nervennahrung so ein bisschen, das tut schon ganz gut. Ich glaube, dafür mache ich auch genug Sport, dass ich das ab kann.
Ja.
So ein, zwei Süßigkeiten am Tag mal zu essen.
Sehr cool, Paul. Ich glaube, wir haben eine Menge über dich erfahren. Ich habe hier noch die spannende Frage. Komm, die stelle ich jetzt noch einmal.
Oha.
Wer hat sich die denn wieder ausgedacht? Welche Facetten von Paul Drucks kennen wir noch nicht? Gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest von dir?
Irgendwas, was ich erzählen möchte. Ich habe jetzt ein neues Hobby entdeckt mit dem Motorradfahren, wo ich ja gerade den Führerschein mache. Das
finde ich ehrlich gesagt nicht so gut.
Jetzt habe ich ja schon, das habe ich ja schon gehört von dir.
Das finde ich zu gefährlich.
Ich fahr ganz vorsichtig. Ich habe einen super Fahrlehrer, der mir das dabei bringt, der da auch drauf achtet, dass man da sensibilisiert wird. Ich habe ja gerade eben, bevor wir das jetzt hier aufnehmen, hatte ich schon eine Fahrstunde und bei dem schönen Sonnenschein, das ist wirklich ein Gefühl von Freiheit und da kann man richtig abschalten, das ist schon schön.
Kann ich mir vorstellen, oder der Kopf wird richtig frei, ne?
Genau, und allein, also den Motorengeräusch, den du unter dir spürst, den direkt zu haben, die Straße ganz anders wahrzunehmen. Und einfach schön durch die Landschaft zu fahren.
Wehe, ich höre irgendwann von dir, dass da was passiert ist. So lange ist alles gut, aber nein, du machst das schon. Ich will ja auch hier nicht durchdrehen. Ja, dann wir machen noch ein kleines, kurzes, letztes Break und dann gibt's noch in Hand aufs Harz die Rubrik Hand aufs Harz. Ja, dann starten wir doch direkt rein mit Hand aufs Harz. Entweder oder, du kennst das Spiel ja, als fleißiger Hand aufs Harz-Hörer. Tim Melzer oder Alfons Schubeck?
Tim Melzer. Ich gucke gerne Kitchen Impossible und find's cool.
Coole Sendung, ne? Sich da so gegenseitig betteln.
Ja, genau. Und auch Wahnsinn, wie die das immer hinkriegen. Also, ist schon faszinierend.
Die können kochen, wie du Handball spielen, so ungefähr, ne?
Ja, das ist schon, die haben das schon, Talent. Genau, so eine Intuition, was dann da reinkommt und wie man das macht und ja, schon geil.
Ich habe das jetzt richtig ausgewählt, da du aus der Nähe oder zumindest mal aus dem Raum Köln da kommst mit Gummersbach, lieber mal schön Karneval in Köln oder ein ganzes Wochenende durchfeiern im Berghain?
Auf jeden Fall Karneval in Köln.
Ja?
Also ja, ich habe damals leider wegen dem Sport immer ein bisschen was verpasst, ich gucke mir gerne den Rosenmontagzug an im Fernsehen dann. Meine Freunde finden es nicht so cool, aber ich stehe auf die Musik, ich finde es super. Habe mich auch gefreut, als Simon hier zur Karnevalszeit den Karnevals-DJ gemacht hat. Und
Simon Ernst?
Genau, Simon Ernst.
Ah, okay.
Der kommt ja auch aus dem Raum.
Genau, aus Gummersbach, jetzt hierher gewechselt.
Genau, der kommt ja aus Aachen, ist ja noch näher bei Köln. Und ich glaube, viele können es immer nicht ganz so verstehen, die Karnevalsmusik, wenn man nicht daherkommt. Aber ja, ist schon cool.
Also ich finde, man muss ein bisschen getankt haben, aber dann macht mir das auch Laune.
Macht auf jeden Fall viel Spaß.
Wenn du dir einen halbrechten Spielpartner aussuchen kannst, Fabi Wiede oder Volker Zerbe? Natürlich nicht den jetzigen Volker Zerbe, sondern den damaligen.
Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, aber
gemein,
ich würde natürlich auf Anhieb sagen Fabi, weil wir uns schon Ewigkeiten kennen, schon eigentlich blind verstehen. Und ich glaube, die Spielweise von ihm doch eher zu meiner passt. Volker ist ja dann der Riese, der aus dem Rückraum doch eher geworfen hat. Ja. Und Fabi ist eher der schnellere, spielerische Typ. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, dann schon noch ein bisschen besser.
Ja. Ist er spielerisch, ich kann mich an keinen Rechtshänder erinnern, lange, der spielerisch so unfassbar gut war in Deutschland, oder?
Ich finde, er macht das. Also er kann ja mittlerweile auch ziemlich gut auf der Mitte spielen, ja. Was ja für die Nationalmannschaft auch immer ein paar Möglichkeiten jetzt bietet. Und da hat er einfach so ein kreatives Gehen, was ihn unberechenbar macht, muss man sagen. Er macht so viele Assists für uns und eine ganz wichtige Entscheidung.
Steht immer 3 Minuten in der Luft und überlegt dann, wo er hinpasst.
Genau, ne? Genau. Und überlegt sich das nicht vorher, sondern trifft die Entscheidung dann genau dann, wenn man sie treffen muss und nicht vorher. Und das macht er richtig gut.
Ja. Lieber mal, wofür lieber 2 Minuten? Einmal schön im Pulli aufs Feld rennen oder einmal den Gegner richtig umhauen?
Das muss ja auch noch sein, ne?
Du musst die Geschichte vielleicht nochmal erzählen.
Genau. Pulli aufs Feld. Also auf jeden Fall lieber für ein ordentliches Foul. Natürlich nichts Unfaires, aber
gehört zum Handball dazu,
auf jeden Fall. Und ich hatte damals in der B-Jugend, da war ich noch nicht richtig in der B-Jugend in Gummersbach dabei. Da haben wir in Dormagen gespielt und ich hatte nicht damit gerechnet, überhaupt zu spielen. Saß mit meinem Pulli auf der Auswechselbank und auf einmal zerrt mich mein Trainer Leszek Hoft aufs Spielfeld und ich gar nicht die Zeit gehabt, irgendwie den Kopf gehabt, mein Pulli auszuziehen, lauf drauf. Dann pfeifen sie schon wieder ab. Was ist denn jetzt los? Und 2 Minuten. Ich so, ja gut, okay. Wieder hingesetzt, ganzes Spiel nicht mehr gespielt und seitdem nie wieder ein Pullover oder ein T-Shirt drüber gezogen.
Das wird machst mehr, du bis heute?
Genau, ich zieh's nicht an. Auch wenn es kalt ist, da friere ich lieber. Das passiert mir auf jeden Fall nicht
noch. Können die dir da nicht einen Betreuer zur Seite stellen, der dir den Pulli zur Not auszieht?
Ja, ich glaube, jetzt würde ich es wahrscheinlich sogar noch hinkriegen. Da ist man nicht mehr ganz so nervös. Man kriegt das dann vielleicht schon mit, aber das habe ich mir irgendwie so angewöhnt und brauch's auch nicht. Also.
Muss man aber auch sagen, hat dein Trainer aber auch ein bisschen verbraten dann, oder? Dir dann nochmal. Also wenn du sagst, er hat dich richtig aufs Spiel
gezeigt. Ja, er hatte los. Und damals, die Halle war auch voll, damals in Dormagen. Das war auch ein wichtiges Spiel, auch eine Entscheidungsrunde, ich weiß gar nicht, Viertelfinale vielleicht oder so. Und dann als junger Mensch, der da noch nicht in der Mannschaft drin ist, total nervös und aufgeregt und wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Und dann auf einmal was passiert.
Geile Geschichte, finde ich absolut herrlich. An welcher Fernsehshow würdest du lieber mal teilnehmen? Beim perfekten Dinner oder bei Let's Dance, wo Pommes ja gerade abräumt wie die Sau?
Oh, das ist schwierig. Ich verfolge Let's Dance, muss ich sagen, ein bisschen. Also vor allem jetzt dadurch, dass Pommes dabei ist. Übrigens macht er richtig gut, richtig, richtig stark.
Krass, oder?
Ja, also wirklich.
Dieser Riesenschlags
da. Ich habe es aber, muss ich sagen, auch nicht anders erwartet. Weil ich finde, also es gibt eigentlich kaum Handballer, die sich gar nicht bewegen können.
Ja, stimmt.
Und man braucht auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Rhythmusgefühl, hat, glaube ich, trotzdem jeder, der so Handball spielt. Und aber macht er trotzdem, also wirklich richtig gut. Ich glaube, kommt auch ganz, ganz weit.
Und du? Wo wärst du eher?
Ich bin nicht so die Tanzmaus, muss ich sagen. Und kochen kann ich schon einigermaßen. Esse auch gerne gut. Also würde mich dann auch gerne bekochen lassen von den übrigen. Also ich glaube dann eher.
Wäre ja perfekt, das perfekte
Dinner. Ja, aber beide Shows, ganz, ganz nett.
Haben was für sich. Wenn du dir einen Menschen aussuchen könntest, darüber habe ich übrigens gestern lange mit Silvio gesprochen, bin mal gespannt, was du sagst. Wenn dir einen Menschen, kann auch schon lange verstorben sein, wenn du dir einen herwünschen könntest und mal einen guten Abend verbringen könntest oder auch einen Kaffee trinken oder so.
Dann muss ich aber 2 nennen, weil die gibt es nur im Duo. Das ist Bud Spencer und Terence Hill.
Ah, okay. Ja. Leider, also
Terence Hill lebt ja zum Glück noch, aber Bud Spencer ist ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr verstorben.
Ja, genau. Ja, ich glaube, vor 2, 3
Jahren. Ja, genau.
Carlo Petersoli hieß er, glaube ich, mit bürgerlichem
Namen. Also das sind fast immer noch meine Lieblingsfilme. Ich gucke die immer noch wirklich sehr, sehr gerne. Ich liebe diese Kabel-1-Tage, wenn dann auf einmal alle Bud Spencer-Filme kommen. Da kriegst du mich nicht weg vom Fernseher. Meine Freunde gucken mich auch immer schon an und denken, den hast du doch schon 5-mal geguckt. Ich sage, ja, und beim 6. Mal ist er trotzdem noch genauso gut. überragend. Also ein Film, der vor, weiß nicht, 40, 45 Jahren gedreht wurde, der immer noch so geil ist.
So gibt's, urig.
Gibt's, ne? Ja, gibt es so wenige, finde ich so gut.
Und es sind, also manchmal lacht man auch, aber es sind die Schlägereien, die man irgendwie trotzdem noch ernst nehmen kann. Ne?
Oft wird das ja total lächerlich. Das Schöne ist ja, finde ich, da gibt es keine Leichen, da gibt es kein Blut, keine Special Effects, wie es heutzutage üblich ist. Und der Film ist trotzdem so gut geworden, mit so viel einfachen Mitteln eigentlich. Ja. Ja, finde ich richtig, richtig stark und auch geile Schauspieler. Also auch vor allem Bud Spencer, der ja mal bei Olympia war als Schwimmer.
Ja, genau, Leistungsschwimmer.
Richtig stark. Ja. Ja. Hätte man auch nie gedacht, wenn man den dann im Film gesehen hätte.
Nee, dann ist ein bisschen auseinandergegangen nach seiner Schwimmerkarriere. Ja, ja, sehr cool. Du hast ja viele Hochs erlebt, die Heim-WM gerade. Du hast bei Olympia ein tolles Turnier gespielt, du hast aber auch viele Tiefs erlebt. Was im Positiven oder auch Negativen, was war der emotionalste Moment bisher für dich? Oder könnte auch was ganz Privates sein?
Also das Größte war sicherlich, dass wir, also meine ersten Olympischen Spiele und dann gleichzeitig auch noch, dass man da eine Medaille mitgenommen hat. Ich glaube, das ist das, wenn man dann wirklich irgendwann mal auf seine Karriere zurückblickt und vielleicht hoffentlich mit irgendjemandem, also mit den Kindern vielleicht mal drüber spricht, die man hoffentlich hat. Das ist, glaube ich, schon das Größte, dass man einmal sagen kann, man war dabei und hat wirklich auch eine Medaille mitgenommen, die man dann wirklich mal den Kindern zeigen kann. Und sonst, ja, gibt's ganz viele. Ja, natürlich, jeder Titelgewinn ist immer was Besonderes, keine Frage. Gibt ja aber auch immer Momente, wo man dann das Spiel verliert, dass man, ich erinnere mich zum Beispiel bei der Heim-WM, wo ich den Pass spiele gegen Russland, wo man natürlich einfach schuld war, dass man da unentschieden gespielt
den
hat.
Den auf Außen, der abgefangen wurde.
Genau. Das bleibt auch immer so ein bisschen hängen. Da blickt man auch manchmal zurück. Aus den Fehlern lernt man zum Glück. Oder sollte man. Sollte drüber nachdenken und versuchen, besser zu machen. Und dann habe ich zum Glück ganz viele nette Menschen kennenlernen dürfen. Letztes Gespräch heute wieder gehabt mit dir.
Gott, bin ich in dem erlauchten Kreis. Aber
auf jeden Fall.
Liebe Güte.
Auf jeden Fall.
Das ehrt mich. Vielen Dank. Ja. Perfekt. Dann sind wir schon durch. Bis auf eine Kleinigkeit noch. Einen Gastvorschlag brauchen wir natürlich von dir auch noch. Wen sollten wir mal einladen zur Hand aufs Harz?
Das ist natürlich jetzt, da habe ich mich natürlich gar nicht vorbereitet jetzt, ne?
Du weißt doch, dass die Frage immer
kommt. Ich weiß, dass die Frage kommt. Finn hat sie schon, Kai hat sie schon. Habe ich auch schon gehört, Silvio wäre, glaube ich, richtig interessant auch nochmal.
Der kommt auch irgendwann.
Der kommt bestimmt irgendwann. Ich glaube aber auch mal zum Beispiel so ein Tobias Karlsson kann sicherlich richtig viel erzählen, den ich sehr schätze. Nicht nur als Handballer.
Hast du ja schon zwei.
Habe ich schon zwei genannt, also.
Super. Genau. Ja, Paul, tausend Dank. Das hat eine Menge Spaß gemacht.
Fand ich auch, sehr gerne.
Ich glaube, wir haben eine Menge von dir erfahren. An euch da draußen, bleibt einfach weiter dran. Liked das Zeug hier, teilt das Zeug, erzählt euren Omas, Müttern, Freunden davon. Die nächste Folge gibt es dann am 28. Mai. Da geht es ja so langsam schon richtig los Richtung Finale der DKW Handball Bundesliga. Viel bleibt gar nicht mehr übrig von der Saison. Danke nochmal, Paul.
Ich habe zu danken.
Cool war's und wir alle hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.